Aufatmen beim BVB. Borussia Dortmund oder wohl eher Serhou Guirassy schießt Union Berlin aus dem Signal Iduna Park. Der Schlüsselspieler des Abends ist aber wohl ein anderer Profi. Außerdem, Kani Chukwuemeka lässt seine Klasse aufblitzen und macht Lust auf mehr. Doch was passiert jetzt mit Julian Brandt? Es gibt da so einen Verdacht. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und ich habe mir gedacht, an diesem Tag, wir zeichnen an einem Montag auf, an einem denkwürdigen Montag, aus vielerlei Gründen. Zum einen natürlich, ja, tatsächlich, Borussia Dortmund hat endlich mal wieder ein Bundesligaspiel gewonnen und das auch durchaus eindrucksvoll, 6:0 über Union Berlin. Das hat im Club bei den Fans große Erleichterung zur Folge gehabt. Und es ist natürlich auch der Tag nach der Bundestagswahl. Ich habe den ganzen Wahlabend gestern am Sonntagabend vom Fernseher aus verfolgt. Und weil die Politiker zunächst mal alle ihren Wählern gedankt haben, habe ich gedacht, Manni Sedelbauer, hallo Manni.
Hi Olli, hallo an euch da draußen.
Genau, und unseren Zuhörern der Dortmund-Woche, den wollte ich einfach mal Danke sagen, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Gerade auch in einer Saison, in der wir ja wahrscheinlich häufiger als genug über negative Themen im Zusammenhang mit Borussia Dortmund geredet haben, reden mussten. Und ich habe gerade in den vergangenen Tagen, manchmal ist das ja auch so ein bisschen Zufall, unter anderem, Manni, als wir in Lissabon waren, da bin ich mehrfach angesprochen worden auf die Dortmund-Woche, habe sehr viele positive Reaktionen bekommen. Und auch jetzt am vergangenen Samstag rund um das Heimspiel gegen Union Berlin im Signal Iduna Park, auch da sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, ey, wir finden das richtig, richtig gut, was ihr da mit der Dortmund-Woche so veranstaltet. Und
das ist schön.
Ja, finde ich auch. Muss tatsächlich sagen, das freut uns wirklich sehr, weil ja, genau für euch machen wir das. Und klar, manchmal fragt man sich auch, gerade so in der laufenden Saison, wo, wie gesagt, es auch viele Dinge gegeben hat bei Borussia Dortmund, die, ja, sagen wir mal, für einen BVB-Fan, könnte ich mir vorstellen, jetzt nicht gerade erfreulich sind. Wenn wir die dann thematisieren müssen, da fragt man sich schon, ach Mensch, geht das den Leuten nicht irgendwann mal so ein bisschen auf den Sack? Mhm. Umso, sagen wir mal, froher bin ich einfach, Manni, dass wir heute tatsächlich mal über etwas reden können, was, ja, ich weiß gar nicht, wie soll man sagen, ich bin sehr, sehr vorsichtig mit der finalen Bewertung dieser Leistung und dieses hohen Sieges über Union Berlin. Deshalb würde ich nicht von einem Turnaround sprechen, ja, aber immerhin von einem Auftritt, der ja Hoffnung macht, dass es in dieser Saison, die ja schon ziemlich verkorkst ist und die Tabellensituation, die bleibt ja nach wie vor sehr, sehr schwierig im Hinblick auf das entscheidende Saisonziel, nämlich die Champions-League-Qualifikation, aber die jetzt ein bisschen Mut macht, dass tatsächlich auch weitere gute Leistungen des BVB in der Bundesliga noch folgen könnten, Manni. Habe ich das vorsichtig genug formuliert?
Hast du? Olli, ich würde trotzdem noch gern einen Satz beziehungsweise etwas loswerden. Also von mir natürlich auch ein fettes Dankeschön an euch da draußen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber ohne euch gäbe es uns ja gar nicht. Also sind wir euch da schon sehr, sehr dankbar. Und Olli, ich bin aber kurz zusammengezuckt, als du da diesen Vergleich mit der Bundestagswahl gestern aufgestellt hast und ja, den Dankesreden, die Politiker dann gestern geschwungen haben. Weil nicht, dass du es jetzt am Ende so machst wie Christian Lindner oder Robert Habeck, der sich erst bedankt und dann sagt, so, das war's aber, ich gebe die Führungsrolle ab. Also, um das sicherzustellen, Olli, du wolltest da uns nicht irgendwas durch die Blume sagen, hoffe ich.
Nein, nein, also im Gegenteil, im Gegenteil.
Sehr gut.
Wie heißt das so schön? Es gibt dann, klar, du hast diese Politiker, die ja quasi ihren Rückzug angekündigt haben, genannt. Es gibt dann aber auch andere Politiker, die sich dann gerne so ausdrücken, ich bin bereit, auch weiter Verantwortung zu übernehmen.
Sehr gut.
Und das trifft auch für mich im Hinblick auf unseren kleinen, aber feinen Podcast zu.
Ja, sehr gut. Nee, Olli, dann bin ich beruhigt und ihr da draußen sicherlich auch, und ihr wisst ja Bescheid, schreibt uns gerne, kontaktiert uns gerne, wenn euch irgendwas zur Dortmund-Woche einfällt, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt zum BVB oder wie auch immer zu unserer Arbeit. Wir freuen uns da natürlich immer über Feedback. So, und jetzt, Olli, beantworte ich deine eigentliche Frage, die ich schon wieder fast vergessen hatte, aber du hattest natürlich auf diesen Auftritt angespielt, der so ein bisschen für, oder was heißt ein bisschen, für sehr, sehr großes Aufatmen in Dortmund gesorgt hat. Das hat man nach dem Spiel, glaube ich, sehr, sehr deutlich erkennen können. Die Spieler hatten auf einmal wieder ein Grinsen im Gesicht, was man schon lange nicht mehr gesehen hat. Auch die Stimmung im Signal Iduna Park war wieder, also sie ist ja oft sehr, sehr gut, aber ich kann mich erinnern, unter der Woche gegen Sporting Lissabon war es, ich sag mal, ein bisschen ausbaufähig, weil einfach die Mannschaft nicht ordentlich abgeliefert hat. Ich glaube, so kann man es schon sagen. Die hat da ein bisschen die Chance verpasst, sich wirklich mal so ein bisschen frei zu schwimmen, mal ein bisschen dann auch den Fans was zurückzugeben. Und das hat sie jetzt eben am Wochenende gegen Union Berlin eindrucksvoll gemacht. Und ich glaube, es war so ab dem 3 oder 4-0, da habe ich auf die Süd geguckt und da ist gefühlt jeder so hoch er konnte gesprungen. Und das hat wieder mal richtig, richtig Laune gemacht. Die Choreo zum Anpfiff hat dann ihren Teil auch dazu beigetragen, dass es wirklich mal wieder ein richtig, richtig schöner Abend war, ne?
Absolut, das muss man sagen. Und du hast es ja gesagt, länger her, dass man solch eine Stimmung im Signal Iduna Park mal wieder erleben konnte. Ist tatsächlich auch mindestens genauso lange her, dass Borussia Dortmund mit einer derartigen Leistung aufwarten konnte. Und dementsprechend groß war natürlich auch vor diesem Spiel der Druck, der auf der Mannschaft und vor allem auch auf Niko Kovac lastete. Also für ihn war es ja im dritten Versuch der erste Bundesliga-Sieg als BVB-Trainer. Es war ein kleines Kuriosum am Rande. Sein erster Sieg als Trainer in Dortmund überhaupt. Also er konnte ja auch vorher mit den Mannschaften, die er gecoacht hatte, und da waren ja auch ein paar ganz gute dabei, unter anderem der FC Bayern München. Er konnte auch vorher als Trainer keinen Bundesliga-Sieg in Dortmund einfahren. Und ich habe mit ihm anschließend gesprochen und man merkte ihm auch an, dass er, wie soll ich sagen, schon auch deutlich erleichtert war, dass das gut gegangen ist, dass die Mannschaft da tatsächlich eine Leistung gezeigt hat, die ihm auch irgendwo Recht gegeben hat.
Absolut.
Der ja sehr darum bemüht war in den vergangenen Tagen und Wochen, ich sag mal so, diese Krise so ein bisschen darauf zu reduzieren, dass es eine mentale Krise sei, was für mich auch tatsächlich ein wichtiger Aspekt gewesen ist. Ich glaube, diese Verunsicherung, die zu spüren war, das ist halt der entscheidende Grund gewesen, der es dem BVB so schwer gemacht hat, sich aus dieser Situation zu befreien. Die Gründe, dass man in diese Krise hereingekommen ist, die liegen sicherlich auf einem anderen Feld oder auf mehreren anderen Feldern. Hat, was weiß ich, was mit Zusammenstellung der Mannschaft zu tun, hat sicherlich auch etwas in vielen Spielen mit Einstellung zu tun gehabt und. Aber es war schon Verunsicherung spürbar zuletzt.
Absolut.
Und diese Verunsicherung, Manni, wenn wir mal jetzt tatsächlich schon mal ein bisschen in das Spiel reingehen wollen, ich glaube, dass diese Verunsicherung, bilde ich mir ein, auch in diesem Union Berlin-Spiel zumindest zu Beginn sichtbar war. Oder wie hast du das empfunden?
Ja, das geht ja jetzt so ein bisschen unter, ne? Vor allem nach dieser letzten Viertelstunde, nach den letzten 15 Minuten, als sich der BVB wirklich in einen Rausch gespielt hat. Als dann Guirassy auf einmal innerhalb von 8 Minuten einen Hattrick erzielt und so weiter. Da kommen wir später gleich noch genauer darauf zu sprechen. Aber anfangs war es, glaube ich, genauso ein egal-wie-Tor, was dann überhaupt den BVB erst auf die Siegerstraße gebracht hat. Weil bis dahin war schon auch sehr, sehr viel Verunsicherung zu spüren. Man ist auch nicht wirklich so richtig gefährlich vors Tor gekommen. Und ja, am Ende war es dann eben dieser abgefälschte Ball von Julian Ryerson, der vermutlich klar ins Ausgegangen wäre, der dann eingeschlagen hat und der dem BVB dann auch so ein bisschen Auftrieb gegeben hat. Aber Olli, selbst nach dem zweiten Tor, also selbst als zur Halbzeit dann 2-0 stand für den BVB, ich meine, ihr kennt die Ergebnisse der letzten Wochen, war ich mir noch nicht sicher. Und Union hat auch gar nicht so schlecht losgelegt, kurz nach dem Seitenwechsel.
Ja.
Also so deutlich, wie das Ergebnis dann das Spiel am Ende abgebildet hat, war es für mich auf gar keinen Fall. Wie war es für dich? Wie hast du die Verunsicherung der Dortmunder, wenn du es schon ansprichst, wie hat es sich für dich bemerkbar gemacht?
Also, du merkst es einfach an der Spielweise der Mannschaft, die gerade zu Beginn dieses Spiels, wie soll man sagen, so ein bisschen verzagt war, dass der Kopf nicht richtig frei ist. Hat Kovac dann ja auch hinterher gesagt, das sei ihm zu langsam gewesen, zu ungenau, zu behäbig gewesen. Ich fand, und das ist ein klassisches Symptom für Verunsicherung, dass der Mut gefehlt hat, ins Risiko zu gehen, dass man auch Angst hatte vor Ballverlusten. Und das führte dann dazu, dass der BVB gerade in der Anfangsphase Angriffsversuche immer wieder abgebrochen hat, man dann sicherheitshalber wieder hinten rumgespielt hat. Und so Union Berlin natürlich immer die Gelegenheit gegeben hat, mögliche Lücken in der eigenen Defensive wieder zu schließen. Also das ist dann aber jetzt auch, ohne jetzt in die Tiefenanalyse zu gehen, warum diese Saison insgesamt, und daran hat sich ja nichts grundsätzlich geändert, trotz des Sieges, für Borussia Dortmund so, wie soll ich sagen, unbefriedigend verlaufen ist. Das hat damit nichts zu tun, aber das sind halt klassische Symptome, die da zu sehen waren, einer Mannschaft, die sich in einer Krise befindet und deren Selbstvertrauen jetzt nicht das allergrößte ist, deren Nervenkostüm ein klein wenig angeknackst ist. Ja, und wenn wir den Trainer eben schon zitiert haben, dann braucht es halt irgendwie, wie heißt das so schön, das Momentum, ein klein wenig Glück, ja. Oder wie ist sein Lieblingswort jetzt von Niko Kovac? Das Mühe fehlt.
Das,
ne?
Mühe hat lange Zeit gefehlt, jetzt ist es da.
Lange gefehlt, genau.
Aber ja, nach dem Spiel Gregor Kobel hat es auch genau so gesagt, ne? Also dass du dann natürlich schon auch in diesen Situationen dann so ein bisschen Spielglück brauchst, was du dir natürlich auch am Ende auch erarbeitet hast. Ne? Also wir erinnern uns, dieses Eigentor, also was dann als Eigentor gewertet wurde von Union Berlin, in im zweiten Durchgang gab es eine ähnliche Situation, als Emre Can da ein paar Meter vor der eigenen Torlinie den Ball, glaube ich, irgendwo an Fuß springt, aber Gregor Kobel fängt ihn dann halt. Und das sind, glaube ich, so diese Sachen, die in der Vergangenheit, ohne das jetzt zu viel auf Spielglück zu schieben, eher tendenziell gegen den BVB gelaufen sind in der Vergangenheit, und diesmal war es halt so ein bisschen auf der Seite der Dortmunder. Nichtsdestotrotz ist genau, glaube ich, diese Positivität, die du angesprochen hast, auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und Olli, wir haben uns ja letzte Woche schon über ein paar Aussagen von Niko Kovac so ein bisschen unterhalten, die so ein bisschen fragwürdig waren, beziehungsweise wo wir uns dann gedacht haben, was will er damit bezwecken? Ne? Einmal angefangen, glaube ich, mit Niki Süle. Er wird bei der Weltmeisterschaft 2026 ein Kandidat sein, wo du ihm natürlich so einen Rucksack mitgibst, dann die Sache mit Julian Brandt und Vergleich.
Er hat ja sogar gesagt, der gehört zur WM, ne? Meine ich sogar.
Oder so, ja, oder noch deutlicher. Formuliert. Genau, ja. Genau. Also da muss man sich natürlich auch überlegen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist für so eine Ansage dann. Der Vergleich mit Jamal Musiala und Flo Wirtz, mit Julian Brandt und so weiter. Dann auch diese Aussage, die da gefallen ist nach dem letzten Spiel in Bochum, als er dieses Nichterscheinen bei den Interviews in der Mixzone mit Nahrungsaufnahme gerechtfertigt hat und so weiter und so weiter. Am Ende, glaube ich, haben wir dann auch gesagt, naja, er will die Mannschaft schützen, er will ihnen Mut zusprechen. Und jetzt kann man, glaube ich, sagen, das hat einigermaßen funktioniert. Und Emre Can hat da auch was ganz Interessantes nach dem Spiel gesagt, als ich ihn darauf angesprochen hatte. Und wir hören einfach mal rein, Olli, was er dazu meinte.
Genau.
Wenn du so einen Negativtrend oder eine Negativserie wie wir haben, dann bringt es nicht weiter auf einen zuzuschlagen, würde ich sagen. Und Nico ist sehr, sehr positiv. Ich glaube, das bringt uns als Mannschaft mehr. Und er ist sehr sachlich, er ist sehr ruhig. Und es macht er schon sehr, sehr gut.
Ja, da bringt Emre Can eigentlich das zum Ausdruck, was, ich glaube, die Motivation für all diese Aussagen, über die wir vorher gesprochen haben, die Niko Kovac getätigt hat, gewesen ist. Es ging ihm darum, die Mannschaft stark zu reden. Es ging ihm darum, wie heißt das so schön, irgendwo mit positiven Verstärkungen in der Kommunikation zu arbeiten, die Jungs halt entsprechend aufzubauen. Und ja, vor diesem Hintergrund muss man sagen, jetzt hat ja endlich und vielleicht gerade noch rechtzeitig, wie gesagt, es war ja schon das dritte Bundesligaspiel von Niko Kovac als Trainer plus zwei Champions League-Spiele. Und gerade noch rechtzeitig hat die Mannschaft jetzt vielleicht wirklich eine Leistung gezeigt, die ihm noch irgendwo Recht geben könnte mit seiner These, die er immer wieder in der Öffentlichkeit vertreten hat, ist letztendlich alles eine Kopffrage. Die Jungs haben Qualität und so weiter und so fort. Ich fand allerdings, dass er sich in den vergangenen Tagen in diesem Bestreben, Optimismus zu verbreiten, tatsächlich, das war so mein Eindruck oder beziehungsweise meine Befürchtung, ja, auch irgendwo auf recht dünnes Eis begeben hat. Also beispielsweise dieser Vergleich zwischen Julian Brandt und Wirtz und Musiala, der ist nun, das muss man mal einfach sagen, selbst wenn Julian Brandt, der ja nun wirklich in einer Formkrise war in den letzten Wochen, selbst wenn der etwas besser drauf ist, wäre das für mich ein Vergleich, der fast schon unstatthaft wäre, also zumindest gewagt werde. Dann hat es ja noch eine Aussage von Niko Kovac gegeben in der Spieltagspressekonferenz, also unmittelbar vor dem Unionsspiel. Da hatte er tatsächlich, als er gefragt wurde, wie er denn so die Leistung des BVB-Mittelfelds sehen würde, da hatte er über über Brandt, dann aber auch über Sabitzer und über Groß geredet, dass ich so das Gefühl hatte beim Zuhören, also mein Gott, hat der BVB jetzt ein Mittelfeld, das besteht aus, keine Ahnung, ich würfel jetzt mal ein paar Namen aus unterschiedlichen Epochen wild zusammen, bestehend aus Matthäus, Maradona und Messi, also so kam es mir dann fast vor. Und da habe ich gesagt, ja, Trainer, nice try, aber sagen wir mal, schon etwas gewagt. Und was ich ganz schön fand, ich hatte ihn ja dann tatsächlich nach Spielschluss im Interview, den Niko Kovac, und ich habe ihn genau darauf angesprochen und habe ihm auch gesagt, na, war das nicht auch ein bisschen, sagen wir mal, Zweckoptimismus, der da verbreitet werden sollte, vielleicht ein klein bisschen Anführung, Schönrednerei, Abführung. Da hat er gesagt, ja gut, aber wenn man jetzt das Spiel gegen Union gesehen hat, dann muss man ja auch konstatieren, also so weit hätte sich seine Einschätzung dann ja vielleicht doch nicht von der Wirklichkeit entfernt.
Da hat er richtig gepokert.
Er hat gepokert, absolut, kann man so machen. Und ich bleibe grundsätzlich dabei, Manni, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber was wäre denn gewesen, drehen wir das doch mal um, wenn er das in den vergangenen Tagen und Wochen nicht so gemacht hätte?
Ja,
wenn er auch sich eingereiht hätte in die Schar der vielen Kritiker und gesagt hätte, ja, wir haben riesige Probleme, die Spieler sind außer Form, man muss sich auch fragen, ob die Mannschaft überhaupt richtig zusammengestellt ist. Also, das ist ja der Hintergrund der Geschichte. Mhm. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Dann hätte man den Laden im Prinzip zumachen können. Ne? Ja. Das muss man mal sagen.
Ja, Olli, ich hoffe, ich darf das verraten. Wir hatten vor dem Spiel ja noch zusammen, beziehungsweise wir saßen ja nebeneinander auf der Pressetribüne, und ich habe dich dann gefragt, auch eben darauf abzielen, so wie lange macht das Kovac eigentlich noch, dass es solche PKs gibt? Mhm. Und dann hast du was sehr, sehr Interessantes gesagt. Du meintest dann nämlich, wenn das gegen Berlin schief geht, also kurz vor dem Spiel meintest du das, dann wird da auch ein anderer Wind wehen. Und darauf war ich schon fast ein bisschen gespannt, wie Niko Kovac das dann nach dieser, vielleicht, wenn das in die Hose gegangen wäre, dann moderiert hätte. Aber soweit ist es ja dann nicht gekommen, aber ich glaube, das trifft schon. Ne? Also Kovac wusste, er gibt ihnen auch jetzt so ein bisschen Raum und die Möglichkeiten, sich vielleicht so etwas, ja, so ein bisschen sicherer zu fühlen, weil er eben so positiv spricht, dass er die vielleicht so in so eine in so eine Art Bubble hüllt und dann sagt, okay, genau, jetzt guckt erstmal auf euch, ich moderiere den ganzen Rest. Aber ich glaube schon, dass er auch einer ist und deshalb glaube ich, waren deine Worte da auch sehr, sehr richtig, der auch weiß, okay, ewig kann ich das nicht machen. So, das kann ich jetzt am Anfang machen. Das ist vielleicht auch so ein Stück weit noch Schonfürst unter mir, aber wenn das jetzt gegen Union Berlin wieder auf eine überschaubare Art und Weise in die Hose gegangen wäre, dann hätte er da mit Sicherheit andere Töne angeschlagen. Aber unterm Strich kann man sagen, auch ein Verdienst von ihm, dass er so die Mannschaft gut erreicht hat und einige Spieler, ich glaube, das kann man sagen, hat er damit ja auch einen sehr, sehr großen Gefallen getan, Olli. Und deshalb würde ich sagen, wir kommen mal zu unserer ersten Rubrik. Spieler der Woche, diesmal auf eine bisschen andere Art und Weise.
Spieler der Woche.
Ja, Spieler der Woche. Und Manni und ich haben, bevor wir hier heute auf den Rekordknopf gedrückt haben, um diese Ausgabe der Dortmund-Woche aufzunehmen, uns gefragt, was machen wir denn jetzt mit dieser Rubrik? Wer machen wir denn jetzt zum Spieler der Woche? Zur Auswahl, klar, stehen zwei. Also sagen wir mal, eigentlich könnte es ja wohl nur einen geben. Serhou Guirassy, tatsächlich 4 Tore erzielt. Aber dann haben wir überlegt, das ist sicherlich eines der besonderen Dinge dieser Partie gewesen. Wann gibt es das schon mal, dass jemand in einem Bundesligaspiel 4 Treffer erzielt? Aber es hat natürlich auch ein anderes, sehr besonderes Merkmal dieser Partie gegeben. Nämlich, es gab einen Spieler, der hat gleich 4 Treffer vorbereitet. Und weil wir ja auch, sagen wir mal, nicht auf dem Baum schlafen, sondern ein bisschen pfiffig sind, haben wir uns gesagt, ja, Moment mal, unsere Rubrik heißt Spieler der Woche. Sie heißt ja nicht der Spieler der Woche, sondern Spieler der Woche. Also wir können auch den Plural nehmen in diesem Sinne. Unsere beiden Spieler der Woche sind einmal Serhou Guirassy und zum anderen Pascal Groß. Manni, haben wir für unsere Verhältnisse relativ clever gelöst, ne?
Ich gebe da die Lorbeeren auch direkt an Olli weiter. Der ist natürlich ein grammatikalisches Genie und als wir dann hin und her überlegt haben, hat er gesagt, ja, Moment mal, wir können doch auch einfach nur den Artikel vorne verändern und dann sind es die Spieler der Woche. Also das hast du natürlich sehr, sehr charmant gelöst, Olli. Aber jetzt nochmal zu den beiden. Übrigens fand ich sehr interessant, nicht, dass ich mir jetzt so weit aus dem Fenster lehne und da Halbwahrheiten verbreite. Ich meine, dass es sogar seltener vorkommt, dass ein Spieler 4 Assists in einem Spiel gibt, als 4 Tore zu erzielen.
Das werde ich
aber spätestens bis nächste Woche nochmal nachgucken. Ich meine, dass ich das irgendwo gelesen habe, dass das sogar seltener vorkommt. Deshalb kann man schon sagen, 4 Assists in einem Spiel, das ist aller Ehren wert und deshalb fand ich auch völlig gerechtfertigt, dass wir da beide in die Rubrik gepackt haben. Zu Guirassy, zuletzt ist das Erling Haaland geglückt 2020, einen Viererpack zu schnüren für Guirassy, überhaupt der erste Viererpack in seiner Bundesliga-Zeit, auch ganz interessant, 8 Torschüsse hat er abgegeben und dann eben die Hälfte verwertet und ein Loop, einer Hattrick innerhalb von 8 Minuten, das ist natürlich schon Wahnsinn. Da frage ich mich ja immer, wie nimmst du das so auf dem Spielfeld wahr als Spieler? Jetzt spielst du da ja nicht gegen irgendeinen, bei allem Respekt, Landesligisten oder Bezirksligisten, sondern in der Bundesliga und triffst gefühlt innerhalb von diesen eben 5, 6, 7, 8 Minuten einfach 3 Mal. Das ist doch Wahnsinn, oder? Da musst du dir doch selbst denken, so, was ist heute eigentlich los?
Ja, das glaube ich auch. Und ich denke, dass Stürmer, Mittelstürmer, Torjäger, ich will jetzt nicht sagen, sind Egoisten. Das wäre jetzt zu hart ausgedrückt. Vor allen Dingen, das wäre auch deutlich zu negativ besetzt, dieser Begriff. Aber es sind natürlich schon Leute, die definieren sich über diese Treffer, über diese Erfolge. Die durchleben natürlich auch, wenn sie dann mal Phasen haben, in denen sie nicht treffen, dann dieses Gefühl, oh, was stimmt denn mit mir nicht, was ist denn mit mir los, wenn wir die Medien anfangen, die Tage zu zählen, an denen sie jetzt nicht getroffen hat. Und wenn einem Mittelstürmer dann so etwas gelingt wie Serou Guirassy, dann glaube ich, und das konnte man ihm ja auch ansehen, also sowohl bei den Torjubeln hat er dann mehrfach diesen Pistolero gegeben, oder aber auch, ja, da gab es ein paar schöne Sequenzen, so nach Schlusspfiff, als sie vor der Süd standen und sich feiern ließen, wie der gestrahlt hat. Da merkte man, wie gut ihm das tut. Denn er hat ja in der laufenden Saison, das muss man sagen, in der Champions League wirklich ist seine Bilanz absolut überragend. Nur er war natürlich auch in der Bundesliga schon irgendwo auch Teil dieser Krise.
Ja. Also Olli, weißt du, was ich für einen Text geschrieben habe vor dem Union-Berlin-Spiel? Über Serou Guirassy mit der Schlagzeile international hui, national pfui. Und jetzt muss ich natürlich alles zurücknehmen, nachdem er da vier Tore gemacht hat. Und, ja, auch so ist unser Arbeitsalltag dann manchmal. Ne?
Ja, natürlich. Aber Sportjournalismus ist ich sage immer, ist wie Rock'n'Roll, ist Instant-Geschäft. Ja, ne?
Hat er sich angestachelt gefühlt, hoffentlich, von meinem Text?
Falls er es gelesen hat. Wobei, ich glaube nicht, dass der großartiges
auf gar keinen Fall,
Studium von Artikeln über ihn machen wird. Aber keine Frage. Ihn hat das total gefreut, dass er diese Leistung aufwarten konnte, dass ihm dieses Kunststück gelungen ist. Ich habe übrigens, ich habe tatsächlich auch nach dem Spiel mit ihm on pitch ein Interview führen können. Und klar, er sagt natürlich, also das ist das erste Mal für ihn in der Fußball-Bundesliga, dass ihm das gelungen ist. Er sagte auch, das sei, soweit er sich erinnern kann, das erste Mal in seiner Profikarriere überhaupt gewesen, dass er einen Viererpack gemacht hätte. Mhm. Das Wichtigste sei aber in erster Linie dieser Sieg gewesen gegen Union. Und es sei auch gar nicht mal so wichtig gewesen, dass der jetzt so hoch ausgefallen ist, sondern dass die Mannschaft dieses Spiel einfach gewonnen hat in dieser schwierigen Situation. Und was ich auch noch ganz nett fand bei ihm war, ich habe ihn daran erinnert, dass er sich doch bitte umguckt und einen Spielball sich sichert, weil das ist ja dieses Ritual in der Fußball-Bundesliga. Also schon, wenn ein Spieler einen Hattrick erzielt, wenn er dreimal trifft, dass man sich dann den Spielball sichert, wobei es gibt ja dann immer mehrere Bälle pro Spiel, aber einen dieser Bälle sichert und man lässt den sich dann von den Teamkollegen in der Kabine unterschreiben und nimmt ihn dann als Trophäe mit nach Hause. Er war durchaus dankbar für diesen Hinweis, sagte, er muss zusehen, dass ich noch einen kriege. Also ich gehe davon aus, dass jetzt ein Ball mit Autogramm irgendwo bei Serou Guirassy im Wohnzimmer steht. Und ja, für Borussia Dortmund ist es einfach Gold wert, wenn auch, sagen wir mal, bei ihm. Er machte mir jetzt nicht den Eindruck, als ob sein Selbstbewusstsein stark angeknackst war vor diesem Spiel. Da ist ja seine herausragende internationale Bilanz. Aber ich glaube, dass er schon jemand ist, dem das auch so ein bisschen zu knabbern gegeben hat, dass auch er in dieser Bundesliga-Saison einige Spiele gehabt hat, wo man so das Gefühl hatte, Mensch, der ist überhaupt nicht Teil des Spiels, er wird zugestellt, die Mitspieler finden ihn nicht und man hat einfach gesehen, wie wichtig er ist. Ne? Und das ist natürlich für Borussia Dortmund, wenn er diese Form konservieren kann, ein Faustpfand, auch im Hinblick auf all das, was noch passieren kann in der Liga.
Auf jeden Fall. Olli, ich hoffe, der Flankengott hat sich auch einen Ball gesichert, nämlich Pascal Groß.
Verdient hätte er es, ja.
Drei seiner vier Assists nach einer Flanke. Das gelang übrigens zuletzt Nkunku von RB Leipzig vor 5 Jahren. Also da sieht man schon, das kommt auch nicht so häufig vor. Und die Rolle von Pascal Groß fand ich ja eh sehr, sehr interessant. Ne, Olli, wir hatten uns auf der Medientribüne da auch schon ausgetauscht, dass es schon auffällig ist, dass Pascal Groß, so wie es Niko Kovac angekündigt hatte, eben auf einmal viel mehr Aktionen im gegnerischen Strafraum hat, Abschlüsse hat, Abschlüsse vorbereitet, immer viel offensiver mitschiebt und so weiter. Also das war schon auffällig und unterm Strich hat ihm genau diese Dieser Vorgabe ja auch absolut recht gegeben und ich hatte dann Niko Kovac auch nach dem Spiel einfach nur gefragt, Herr Kovac, was haben Sie dann eigentlich mit dem Groß gemacht? Und hier kommt seine Antwort.
Ja, nicht viel. Ich habe ihm das Selbstvertrauen gegeben, welches er braucht, nicht nur er, sondern alle anderen. Ich kenne ihn, ich weiß, was er kann, welche Fähigkeiten und wo seine Position ist. Es ist ein Spieler, der Mannschaftslinie spielt, ein Spieler, der alles spielt, was ein Trainer verlangt, aber seine beste Position ist Doppel-6 beziehungsweise auf 8 und da glänzt er im Moment von Spiel zu Spiel.
Ja, Olli, und da haben wir sozusagen den Kniff von Niko Kovac, der ja, der wirklich wahrscheinlich ihr da draußen auch gesehen habt, ist absolut aufgegangen. Ne? Also Pascal Groß, ähnlich wie er das in Brighton in England gespielt hat, eben viel, viel offensiver einzusetzen, hat sehr, sehr gut geklappt. Und auf der anderen Seite Marcel Sabitzer, die Rolle, dass der einfach komplett abräumt hinten und sich gar nicht so viel offensiv einschaltet, ist auch absolut aufgegangen. Ne? Ich glaube, Marcel Sabitzer am Ende beste Zweikampfquote, ich glaube 93% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und so, und ich glaube, an der Formation wird es erstmal nichts zu rütteln geben auf der Doppel-6, oder?
Das glaube ich allerdings auch nicht, denn so wie die beiden jetzt miteinander gespielt haben, wie sie auch, sagen wir mal, diese Aufteilung der Aufgaben vorgenommen haben, also so wie du skizziert hast, Sabitzer mit dem etwas defensiveren Part, wo er seine Zweikampfstärke einbringen kann, wo er auch Balleroberungen zu verzeichnen hat, gleichzeitig aber auch mit seinen strategischen Fähigkeiten so einen Pass zu spielen, der dann auch Angriffe einleiten kann. Und Pascal Groß mit, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, welchen Begriff man dafür am besten verwenden soll. Ich sag mal, mit seiner Schleue, mit seinem Gespür, sich in den richtigen Moment in gute Räume zu bewegen. Ich kann mich erinnern, wir saßen jetzt da am Samstag ja nebeneinander auf der Tribüne im Signal Iduna Park und wir hatten da schon festgestellt, da hat das Spiel gerade begonnen oder so, da lief es doch gar nicht so rund für Borussia Dortmund. Aber da gab es eine Situation in der Anfangsphase, wo man auch merkte, dass Groß schon in den richtigen Raum gelaufen ist. Er schafft es tatsächlich und das hat er auch in den, und da hat Niko Kovac ja recht in dem Punkt, er hat es tatsächlich auch in den letzten Wochen, wo es ja jetzt alles andere als gut lief für Borussia Dortmund, diese eine Halbzeit in Lissabon da mal, die zweite ausgeklammert, da hat er es auch schon häufig geschafft, tatsächlich dahin zu kommen, wo er dann auch anspielbereit war oder gewesen wäre im Hinblick auf die letzten Wochen. Da hat er dann den Ball nicht immer bekommen. Und das ist, finde ich, schon etwas, was ihn auszeichnet. Das ist wirklich eine hohe Qualität, die er da hat. Und für mich ist das so ein klein bisschen verblüffend, denn Pascal Groß hat ja, das muss man dann auch mal sagen, ja, so mal so ein bisschen Wasser in den Wein kippen hier vielleicht an dieser Stelle. Pascal Groß hat einen Nachteil, und das ist allerdings ein Aspekt, der im modernen Fußball, sagen viele, eigentlich kaum zu kompensieren ist. Er ist jetzt wirklich nicht der Schnellste, aber er ist sehr, sehr schlau. Er weiß, wann er wohin zu gehen hat, wie er sich zu bewegen hat. Und dann ist das, und das darauf hattest das du mich... Das
sind wie Mats Hummels, ne?
Ja, wenn man, das kann man jetzt von der Position nicht ganz so vergleichen.
Ja, aber so.
Das hängt natürlich auch mit Erfahrung zusammen. Hat in England gespielt. Er ist jetzt tatsächlich auch einer der etwas reiferen Profis. Das ist das eine. Das hängt mit strategischen Fähigkeiten zusammen. Die kannst du natürlich auch irgendwo erlernen, aber die müssen auch irgendwo in dir angelegt sein. Du musst eine gewisse Ruhe haben, du musst eine Übersicht haben, auch in hektischen Situationen. Das, finde ich, zeichnet ihn aus. Und dann noch ein anderer Aspekt, logischerweise, und das führte ja dann letztendlich dazu, dass er diese 4 Treffer hat vorbereiten können. Manni, er kann richtig gut flanken, ne?
Das ist richtig. Also die kommen wirklich maßgeschneidert. Also das war jetzt gegen Union Berlin natürlich zu bewundern. Anders kann man es nicht sagen. Und ich finde es immer ganz spannend. Also ich sag mal, 9 von seinen 10 Flanken schlägt er eigentlich, indem er läuft, einmal die Flanke antäuscht, dann lässt er den, also das ist ja wirklich so ein, so ein Kreisliga-Trick, ne? Und dann hat er aber so eine Millisekunde Vorsprunggefühl, legt sich den Ball auf die andere Seite und kann dann relativ beruhigt und ohne großen Druck des Gegners flanken. Und das geht sehr, sehr gut auf. Und dann hast du natürlich schon so ein Kopfballmonster da vorne drin mit Gyarazi, der und auch ja auch die Flanken, ne, beim BVB. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so, dass man viel geflankt hat. Niko Kovac hat aber auch nochmal betont, naja, es sind auch gar nicht so die klassischen Flanken von der Grundlinie, außer einmal, glaube ich, von Pascal Groß, sondern oft dann
beim letzten Tor. So, ja, genau. Ja, beim so letzten Tor hat er tatsächlich von außerhalb der Box, deutlich von außerhalb der Box geflankt. Die anderen Flanken sind so, sorry, dass ich da mal kurz reingrätsche.
Unbedingt.
Und das sind ja eigentlich noch, ich glaube, dass das eigentlich noch schwieriger ist. Wenn du quasi eine Flanke anbringen musst, wo du ja auch ein bisschen in Bedrängnis bist, wo du Gegnerdruck verspürst und dann gleichzeitig du die Flanke quasi über die Box hinweg auf den zweiten Pfosten spielst, also über sehr, sehr viele Spieler hinweg. Ne? Ich glaube, das können tatsächlich nicht so viele Mittelfeldspieler oder generell Spieler in der Bundesliga so gut wie Pascal Groß.
Ja, ja. Ja, ich will da auch, glaube ich, gar keinem Bundesliga-Profi oder sonstigen Profis zu nahe treten, aber ich glaube auch, dass die schwieriger sind, so aus den Halbräumen, weil du ja gezielt einen Mitspieler suchst. Und oft, glaube ich, ist es schon so, wenn du da als Außenverteidiger links, rechts, außen da die Linie entlang sprintest und dann den Ball reinklopst, dann ist es eher so, naja, da stehen 3-4 Spieler in der Box. Hoffentlich finde ich einen. Also wie gesagt, ich will keinem zu nahe treten. Manche können da bestimmt auch das sehr gezielt auf einen Mitspieler treten, diese Flanken. Aber in dem Fall waren ja gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten. Und Pascal Groß hat dann eben immer sehr, sehr gut den Mitspieler gefunden. Und das ist schon eine sehr, sehr hohe Kunst, die er da an den Tag gelegt hat, Olli.
Deshalb das ist so.
Auch völlig verdient. Einer unserer zwei Spieler der Woche, Olli. Und ich würde aber trotzdem gerne noch, auch wenn wir jetzt natürlich sehr viel über einzelne Spieler sprechen, einen Spieler noch erwähnen, weil er eben sein Debüt gefeiert hat. Ne?
Ja.
War länger erwartet, schon in der vergangenen Woche, und zwar von Kani Chukwuemeka. Ist eingekommen nach knapp 70 Minuten müsste das gewesen sein und hat, finde ich, richtig, richtig Lust auf mehr gemacht. Er kam für Giovanni Reina rein, hatte dann direkt nach 5 Minuten so eine Aktion, wo er eigentlich mit dem Rücken zum Tor steht. Jeder denkt eigentlich, er spielt den Ball nach hinten und dann dreht er sich auf einmal blitzschnell um 180 Grad, bedient Adeyemi, der dann nur den Pfosten trifft. Aber das war wirklich so eine Aktion, wo du schon das erahnen konntest, was er drauf hat. Ein bisschen später hat er dann noch einmal ganz gut den Ball erobert. Und dann hat er natürlich auch dieses Tor von mal wieder Gyarazi, als da Bayer ihm die Vorlage gibt, toll eingeleitet, also mit dem Steckpass dann auf Bayer und der hat dann Gyarazi bedient, also sozusagen die Vorlage hat er gegeben und mich hat er, auch wenn es jetzt natürlich nur für eine kurze Zeit war, schon gecatcht, muss ich sagen. Wie hat er dir gefallen?
Ja, zumindest weckt das so ein bisschen Hoffnung, dass da mehr kommt und dass Borussia Dortmund da eine zusätzliche Waffe haben wird. Das konnte man tatsächlich erahnen bei diesen 20 Minuten, die er da gehabt hat. Denn er bringt zum einen auch tolle technische Fähigkeiten mit, zum anderen bringt er Tempo mit. Also ist dann ja auch so ein Spieler, der, sagen wir mal, die Räume relativ schnell überbrücken kann. Für mich ist es so ein bisschen, oder bleibt es spannend, abzuwarten. Er hat ja echt Pech gehabt, der kam hier hin, dann kam diese Trainingsverletzung dazu. Dann hat sich das sozusagen immer wieder ein bisschen verschoben, bis er dann tatsächlich auch mal mehr Minuten bekommen konnte. Für mich bleibt tatsächlich abzuwarten, wie er sich in bestimmten Situationen dann verhält oder ob er es dann so gut reinbringen kann, wenn er jetzt mal nicht so viel Raum hatte, wie der Raum, den er natürlich dann in der Schlussphase gegen Union, wo, das müssen wir ja auch immer mal wieder erwähnen an dieser Stelle, zum Schluss ist Union ja auch auseinandergefallen.
Ja, ja,
das hat Steffen Baumgart ja anschließend auch ziemlich deutlich und zu Recht kritisiert, der Union-Coach. So, da hatte er natürlich auch entsprechende Räume. Borussia Dortmund war richtig im Flow. Und die Frage ist halt für mich, ist das auch jemand, der dazu beitragen kann mit seiner Art, mit seinen Qualitäten, sagen wir mal, einen defensiv stabileren Gegner, als es Union jetzt in den letzten 20 Minuten der Partie gewesen ist, aufzubrechen. Aber ich finde schon, und da bin ich völlig bei dir, dass da wirklich sehr, sehr gute Ansätze zu sehen waren. Also ich bin mal sehr gespannt, wie da jetzt die kommenden Wochen verlaufen werden,
ja.
Ob er dann mehr Spielzeit bekommen werden. Wer beispielsweise auch, das wäre dann ja die Frage, die sich aufdrängt oder die sich anschließen müsste, wenn es dann mal Richtung Startelf-Debüt für ihn gehen sollte, wer für ihn dann vielleicht Platz machen wird. Also in jedem Fall, der BVB und Niko Kovac hat eine sehr interessante zusätzliche Alternative bekommen.
Ja, und so hat ihn Niko Kovac übrigens nach dem Spiel gelobt. Wir hören mal rein.
Ja, also Kompliment. Also er hat eine Geschmeidigkeit am Ball. Seine Annahme und Mitnahme ist in einer Bewegung fließend. Also das heißt, er schaut sofort Richtung gegnerisches Tor. Ist keiner, der oft den Ball annimmt und wieder zum eigenen Tor läuft, sondern die Auftrittsbewegung ist sensationell gut und das tut uns gut.
Ja, der BVB-Trainer sagt eben genau das, was wir auch schon im Spiel gegen Union Berlin gesehen haben. Also gerade diese Auftrittsbewegung richtig, richtig gut. Und ich glaube, das hatte Sebastian Kehl auch nach dem Spiel gesagt, wenn er denn fit bleibt, eine absolute Bereicherung. Und ich glaube, dem können wir uns nur anschließen und wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht, wenn es dann, wie du schon gesagt hast, Olli, Richtung, ja, mal wieder Stammelf geht. Wir müssen ja festhalten, Julian Brandt, das ist ja eigentlich genauso seine Position, ne? Hat nicht von Anfang an gespielt, war verletzt, ist überraschenderweise auch gar nicht mit dabei gewesen im Kader und Giovanni Reina hat für ihn begonnen. Stefan Effenberg hat gestern im Sport1 Doppelpass was ganz Interessantes gesagt, Olli, und ich würde jetzt einfach mal dieses Zitat an die Hand geben und dich bitten, mal deine Einschätzung, deine Gedanken dazu abzugeben. Und zwar
ich darf ihm nicht widersprechen, das hat er mir mehrfach im Doppelpass angedroht.
Okay.
Ich versuch's.
Wir sind hier ja ganz intim und unter uns, von daher kannst du ja vielleicht trotzdem deine Aussagen machen. So, also Stefan Effenberg meinte, was jetzt bei Dortmund entscheidend wird, was wird aus Julian Brandt? Er stand nicht im Kader, es wurde viel gerätselt, warum ist er nicht dabei, warum ist er nicht im Kader? Wir haben viel diskutiert über Julian, er bringt Top-Leistung, aber nicht konstant, nicht auf Strecke. Gestern war so ein Spiel, das mit Sicherheit nicht gut war für Julian Brandt. Siehst du es ähnlich?
Jein. Also ein Spiel, das nicht gut war für Julian Brandt, das lässt sich so sehen, weil logischerweise der BVB die beste Leistung seit langer Zeit abgeliefert hat, noch dazu 6:0 gewonnen hat, ohne Julian Brandt. Also jetzt muss ein Trainer nicht unbedingt im Hinblick auf die kommende Aufgabe am kommenden Samstag beim FC St. Pauli zurückwechseln, wenn die Mannschaft so gut funktioniert hat. Zumal Niko Kovac, das hatten wir in den vergangenen Wochen ja auch schon rausgearbeitet, jetzt auch nicht unbedingt der Freund von allzu vielen personellen Änderungen ist. Kleine Ausnahme, diesmal hat das, fand ich, schon gemacht. Er hat in den Spielen davor, hat ja im Prinzip nur auf Ausfälle, also auf Sperren oder auf Verletzungen reagiert. Diesmal, gab es ja schon auch einen Fingerzeig beispielsweise, dass Jamie Gittens draußen gesessen hat in dieser Partie. Also da hat er schon auch auf Formschwäche reagiert. Jamie Gittens.
Der war übrigens sauer nach dem Spiel.
Ja, das ist für ihn tatsächlich auch eine schwierige Zeit momentan. Das muss ich sagen. Er ist sehr, sehr ehrgeizig und insofern würde ich das zunächst mal unter positiv verbuchen, dass er tatsächlich sauer ist. Das sollte er auch sein, denn das kann logischerweise nicht sein Anspruch sein. Er ist Stammspieler geworden in dieser Saison und jetzt hat er zumindest mal temporär seinen Stammplatz eingebüßt. Aber wir wollten ja über Julian Brandt reden, um auf ihn mal zurückzukommen. Er war in einem richtigen Formloch. Das muss man mal so deutlich sagen. Ich kann mich noch an eine Szene aus diesem Bochum-Spiel erinnern, wo er da wirklich, und das ist etwas, was man bei ihm ganz, ganz selten gesehen hat, egal wie man sonst zu diesem Spieler steht, einen Fehlpass unbedrängt über ein paar Meter spielt, direkt in die Füße eines Bochumers. Er ist für mich auch der klassische Beleg dafür, dass diese These, Krise ist Kopfsache, tatsächlich stimmt oder dass ja. da zumindest etwas dran ist. Man merkte ja. ihm deutlich die Verunsicherung an und er hat ja dann sich anschließend auch mal dazu geäußert und ich finde, und das macht er eigentlich immer und das zeichnet ihn auch aus, er hat sich sehr reflektiert, sehr ehrlich geäußert, hat gesagt, ja, das ist eine Situation momentan, also sowohl die der Mannschaft, des Vereins insgesamt, als auch seine persönliche, die ihn schon sehr belastet. Und als ich die Mannschaftsaufstellung gesehen habe, dann gegen Union Berlin und dann halt gesehen habe, Brandt ist nicht dabei, zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts von seinen muskulären Problemen, da habe ich für mich auch so reflexartig mal gedacht, kann das vielleicht einfach mal auch so eine Maßnahme des Trainers sein, dass er sagt, ich setze ihn einfach mal raus, weil er hat den Kopf nicht frei derzeit, vielleicht braucht er auch mal eine Pause. Wir wissen es natürlich mittlerweile besser, das hatte tatsächlich auch physische Hintergründe, aber trotzdem, ich glaube, dass so wie Julian Brandt sich ja quasi in so ein Loch reingespielt hat, in so ein, ich nenne es mal mentales Loch reingespielt hat in den vergangenen Wochen, war vielleicht diese Pause, dieses einfach mal den Reset-Knopf drücken, für ihn persönlich nicht unbedingt das Schlechteste, was passieren konnte. Einfach mal raus, weil man hatte jetzt auch nicht den Eindruck in den vergangenen Wochen, dass sich diese Blockade, die da offenbar bei ihm im Kopf ist, relativ schnell lösen wird. Deshalb würde ich dieser These von Stefan Effenberg nur zum Teil zustimmen.
Ich glaube auch, hoffentlich hört er das nicht, Olli.
Ja. Ich habe ja immerhin, ich widerspreche ihm ja nicht komplett. Also insofern. Aber vielleicht ist ja. das etwas, was Julian Brandt ja. zum jetzigen Zeitpunkt auch mal braucht. Ja. Einfach mal eine Pause.
Ja. Was ich ja ein bisschen spannend auch finde, jetzt hat er ein bisschen muskuläre Probleme, also ist jetzt keine schlimme Verletzung, so wurde es auf jeden Fall kommuniziert. Oft ist es ja dann trotzdem schon so, dass Spieler trotzdem zumindest im Kader stehen. Wenn ich dich jetzt so ein bisschen richtig verstanden habe, beziehungsweise so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel hineininterpretiere in deine Aussagen, also bei mir bleibt da hängen, dass es ihm wahnsinnig gut getan hat, dass er in einem Loch war, wo er kaum mehr rausgegangen ist. Hältst du es denn für möglich, dass Niko Kovac da vielleicht auch vor dem Spiel zu ihm hingegangen ist und hat gesagt, weißt du was, du bist offensichtlich überspielt, das weißt du, das weiß jeder im Verein, wissen die Fans und so weiter. Was hältst du denn davon? Wir nehmen dich mal raus, schützen dich mal und dann nach Union Berlin schnaufst jetzt mal eine komplette Woche durch und dann kommst du wieder zurück und dann packen wir es nochmal an.
Also wie gesagt, das ist so ein Gefühl, das ich hatte. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt und ich werde das auch nie verifizieren können, weil so wie ich Niko Kovac kenne, der wird dann sofort, würde er da widersprechen, weil er halt nach wie vor, und er dürfte sich ja jetzt auch in dieser Art bestätigt sehen nach dem Unionsspiel, weil Niko Kovac natürlich jemand ist, der seine Spieler immer schützt. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Ja. Dass da tatsächlich jetzt auch eine körperliche Geschichte mit diesen muskulären Problemen aufgetaucht ist und dass es dann gleichzeitig auch vielleicht diese Überlegung gegeben hat von Niko Kovac zu sagen, ja, dem täte es vielleicht mal ganz gut, wenn ich ihn mal rausnehme. Ne? Also das kann ich mir durchaus
Mit minimalen muskulären Problemen hat er ja in der Vorrunde tatsächlich unter Nuri Sahin auch gespielt.
Also insofern.
Das darf man auch nicht vergessen, aber trotzdem, ja, wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend sein. Was würdest du denn jetzt sagen, Olli? Nächstes Spiel, Chukwuemeka, neu dabei, hat sein Debüt gemacht, hat aber auch nicht viel Spielpraxis. Dann hast du einen Chio Reyna, der ja auch nicht so ganz überzeugt hat. Ich glaube, das könnte auch so ein bisschen das Glück von Julian Brandt sein, dass Gio Reyna vielleicht der Einzige war, der vielleicht nicht so extrem performt hat gegen Berlin. Oder sagst du, Julian Brandt muss auf jeden Fall wieder von Anfang an spielen. Wie schätzt du es denn ein?
Also, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt.
Weil vergraulen darfst du ihm natürlich jetzt auch nicht, ne?
Nein, und das wird Niko Kovac auch nicht tun. Also, er hat ihn ja sehr, sehr gelobt. Das haben wir ja eben auch schon erwähnt an dieser Stelle. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dieses Lob ist übertrieben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Niko Kovac jemand ist, der sowas sagen würde, wenn er nicht auch dieses große Potenzial zumindest bei Julian Brandt erkennen würde. Also ich glaube schon, dass er auch weiterhin auf ihn setzen wird. Aber es ist natürlich jetzt eine Situation entstanden, wo Reyna, man muss sagen, ja, er hat jetzt nicht seine Chance dahingehend genutzt, dass du gesagt hast, also an dem wir jetzt in den kommenden Spielen keinen Weg vorbeiführen. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Also beispielsweise dieses Spiel gegen Sporting, ich meine jetzt das Rückspiel zu Hause, also das war ja jetzt nicht gerade ein fußballerischer Leckerbissen. Gab nicht viele Chancen, eine davon vielleicht sogar die größte, also den verschossenen Elfmeter mal ausgeklammert hatte Gio Reyna mit diesem Pfostenschuss. Naja, und dann hast du natürlich jetzt mit Kanechukwu Moeka einen neuen Player dabei, der angedeutet hat, was in ihm steckt. Das war durchaus beeindruckend. Also ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wird Niko Kovac auch nicht wissen, welcher der drei Spieler, das sind ja wahrscheinlich die, die da miteinander konkurrieren werden, diese, nennen wir es mal, Zehnerposition dann in Hamburg am kommenden Samstag spielen wird. Muss er ja auch nicht, denn er hat ja endlich mal, und ich kann mir vorstellen, dass das etwas ist, nachdem sich Niko Kovac auch gesehnt hat, er hat ja jetzt endlich mal wieder eine komplette Trainingswoche.
Ja, die erste, ne? so richtig.
Ja gut, ich glaube, die Woche, in der er angefangen hatte, die war auch, also wenn er am Sonntag aufgeschlagen hat, da hatte er auch eine komplette Trainingswoche. Aber
da gab's
das
Pokal,
ist natürlich,
ne? Da war die
Pokal. Genau. So,
erste Trainingswoche und trotzdem Sonntag und Montag war frei, also heute ist noch frei, morgen geht es wieder los.
Ja, das ist richtig, aber ich meine, das waren jetzt englische Wochen,
ja,
verstehe ich auch, und außerdem musste der Trainer ja auch selbst diesen kroatischen Rotwein, den er trinken wollte, wahrscheinlich erstmal verarbeiten.
wahrscheinlich sowas. Ja, Olli, ich glaube, festhalten kann man und... ja, also da wirst du mir recht geben. Es war mal wieder ein schönes Spiel für alle Beteiligten, für die Spieler, für den Trainer, für die Fans. Und mein ganz persönlicher Moment des Spiels war, als die Fernsehbilder Hans-Joachim Watzke eingeblendet haben. Der saß auf der Tribüne, hat über beide Ohren gestrahlt und hat tatsächlich geklatscht, Olli. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Also man kann sagen, der war völlig aus dem Häuschen, Olli.
Ja.
Für seine Verhältnisse.
Das stimmt. Also so hat man ihn tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Und das ist ein ziemlicher Kontrast gewesen zu diesen, das sind ja dann immer so etwas milchig wirkende Einblendungen, die dann von der Führungsriege auf der Haupttribüne geschossen werden von den Kameras, weil die Kameras halt, sagen wir mal so, die einzige Chance, die abzufilmen, ist, also wenn die auf der Haupttribüne in Dortmund auf der Westtribüne sitzen, dann kannst du das nur mit Kameras machen, die sozusagen am östlichen Rand des Spielfelds, also unten vor der Osttribüne stehen. Und das ist eine ziemlich lange Strecke. Da brauchst du eine hohe Brennweite. Also du musst den Zoom komplett aufdrehen. Und dadurch wirken die Bilder dann halt immer so ein bisschen milchig. Und ja, in den vergangenen Wochen, man hatte sich immer daran gewöhnt, wie die Herren da quasi ihre Köpfe fast durch die Kragen zurück in ihre Mäntel gezogen hätten.
Ja.
Hans-Joachim Watzke dann mit dieser Schiebermütze, mit einem, sagen wir mal, Gesichtsausdruck, der jetzt, um es mal vorsichtig zu beschreiben, nicht gerade optimistisch wirkte. Und dieses fast schon losgelöste Lachen von ihm, ja, das dokumentiert einfach nochmal, wie groß die Erleichterung bei ihm ist. Ne? Und auch bei Lars Ricken beispielsweise, der da neben ihm saß, also da merkte man schon, dass so richtig ein paar Wackersteine da vom Herzen geplumpst sind.
Ja, übrigens, ich habe sie danach, als ich dann sozusagen in den Innenbereich gegangen bin für die Interviews, sozusagen auf dem Flur stehe, wo es dann zur Gästekabine geht, auf der anderen Seite zur Heimkabine, ist dann tatsächlich auch kurz nach Abpfiff Carsten Kramer, Geschäftsführer, Lars Ricken, Geschäftsführer, Hans-Joachim Watzke, BVB-Boss und später sogar noch Reinhold Luno Richtung Heimkabine gelaufen. Also die haben dann auch noch, hatte mir dann noch ein BVB-Spieler bestätigt, dann noch ihre Runde gemacht und noch allen persönlich gratuliert. Also da merkt man schon, die Erleichterung war extrem groß. Später kam dann natürlich auch noch Sportdirektor Sebastian Kehl, der war gerade noch in den Interviews, Olli. Also eigentlich kann man sagen, ich formuliere es jetzt mal bewusst so, die komplette Elefantenrunde ist in die Kabine gegangen.
Ja, also dabei gibt es die Elefantenrunde ja eigentlich gar nicht mehr. Also
wie wir seit dem Wochenende auch wissen, ne?
Wie wir gelernt haben, genau. Darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Was hat diese Aussage von Lars Ricken, die er ja bei den Kollegen von Sky vor dem Spiel getätigt hat, denn tatsächlich jetzt zu bedeuten? Aber nur mal grundsätzlich ist ja logisch, dass die alle ziemlich erleichtert sind, denn ihnen bleibt dadurch, ja, man kann sagen, fast schon eine Zerreißprobe erspart. Ja. Also nochmal zur Erinnerung, weil wir ja eben uns und auch zu Recht sehr lobend über diesen BVB-Auftritt geäußert haben, was man nicht vergessen darf. Es ist der erste Heimsieg in der Bundesliga seit dem 23. November. Also Borussia Dortmund galt mal als die Heimmacht in der Bundesliga schlechthin. Erster Heimsieg seit dem 23. November damals gegen den SC Freiburg. Der BVB war in diese Partie gegen Union Berlin gegangen. Wenn man jetzt nur aus den Spielen des Jahres 2025 eine Tabelle gebildet hätte, dann wäre der BVB Tabellenletzter gewesen. Also man ist mit einer negativen Bilanz in diese Partie gegangen. 8 Siege, 5 Remis, 9 Niederlagen. So hat sich das vor Anpfiff dargestellt. Also das muss man immer wieder erwähnen zur Einordnung, auch damit ihr da draußen, wenn ihr uns hört, nicht denkt, mein Gott, der Sedelbauer und der Müller, was sind das denn hier für kritiklose Abjubler? Nein, nein, wir wissen genau, worüber wir reden und wir sind uns ja auch einig, dass Manni, ich glaube, keiner von uns jetzt hier sagen würde, alles klar, alles wird gut, das ist jetzt der Turnaround gewesen. Im Gegenteil, es bleibt sehr, sehr schwierig, das muss man sagen. Aber klar, für die Vereinsführung ist das natürlich eine Erleichterung, dieser Erfolg. Das verschafft ihnen die Gelegenheit, mal so ein bisschen durchzuatmen, Manni. Und vielleicht gewinnen sie ja dadurch auch ein klein wenig Zeit, ich drück's mal so aus, schwierige strukturelle Neuordnung da an der BVB-Spitze voranzutreiben. Da vor diesem Hintergrund ist es ja tatsächlich aufschlussreich, was Lars Ricken vor dem Spiel gesagt hat. Denn tatsächlich, er hat diese sogenannte Elefantenrunde für beendet erklärt. Also dieses Gremium, was ein- bis zweimal im Monat tagt und das dann ja die entscheidenden Fragen in Bezug auf den Sport klären soll. Und er hat tatsächlich gesagt, die wird es so nicht mehr geben. Was machen wir mit dieser Erkenntnis, mit dieser Information?
Ja, erstmal schade, ey. Also ich kann mich erinnern, seitdem ich bei Sport 1 bin, ist diese Elefantenrunde immer ein ziemlich, ziemlich großes Thema gewesen, so gerade kurz vor Weihnachten. Da haben schon alle immer ganz gespannt aufgeguckt und da waren wir natürlich immer sehr, sehr sensibel auch, wie es da gerade so im Innenleben der Bosse aussieht. Aber ich glaube, so wie ich da Lars Ricken verstanden habe, also ich meine, diese Elefantenrunde, klar, hat die dann auch jeder so genannt. Am Ende war es eine, wie drückt man das in der heutigen Sprache aus? Hatten sie einfach ein Meeting zusammen abgehalten, um sich dann über die Entwicklung und Gemengelage innerhalb des Vereins auszutauschen. Und das würde es auch in Zukunft geben, nur nicht mehr eben in dieser Runde, sondern in einer ganz normalen Meeting-Struktur. Oder habe ich da jetzt was komplett falsch verstanden, Olli?
Nee, also so würde ich das auch interpretieren. Und ich meine, man muss ja auch sagen, die klassische Elefantenrunde, wenn man sie mal so nennen will, bestand ja aus Aki Watzke, dann dem Berater Matthias Sammer, über dessen Rolle ja auch in den vergangenen Wochen sehr, sehr kontrovers diskutiert worden ist, aus Lars Ricken, logischerweise als Sportgeschäftsführer, Sebastian Kehl, Sportdirektor. Und die bestand ja auch aus Sven Mislintat, dem technischen Direktor. So, und der ist jetzt schon mal nicht mehr dabei. Ja. Aki Watzke hat von sich aus gesagt, er nimmt an diesen Elefantenrunden.
War der Trainer da auch immer dabei?
In der Regel war der Trainer dabei, nicht immer.
Ja, okay.
In der Regel, aber nicht immer. Und Aki Watzke hat ja auch von sich aus gesagt, also er nimmt an diesen Elefantenrunden nicht mehr regelmäßig teil, sondern eigentlich nur noch, wenn entweder Lars Ricken ihn darum bittet oder wenn er das Gefühl hätte, er müsste irgendwie was loswerden. Nachdem Lars Ricken sich allerdings dann damit einverstanden erklärt hat, dass Watzke daran teilnimmt, wie auch immer, die ist natürlich naturgemäß geschrumpft, sagen wir mal so. Ein Elefant, wenn man ihn mal jetzt so bezeichnen will, ist nicht mehr dabei mit Sven Mislintat. Es hat auch einen Trainerwechsel gegeben. Ein Elefant befindet sich ja nach eigenen Angaben und de facto tatsächlich auch, da müssen wir ja davon ausgehen, dass es im Ernst ist, auf dem Rückzug mit Hans-Joachim Watzke. Aber grundsätzlich, Manni, und das hast du ja eben auch gesagt, in diese Elefantenrunde ist immer unheimlich viel hineininterpretiert worden.
Ja.
Und das Schöne für uns Journalisten und das vielleicht weniger Schöne für den BVB ist gewesen, dass diese Elefantenrunde immer wieder Anlass zu Spekulationen über, ich sag mal, das belastete Binnenverhältnis der handelnden Personen, der einzelnen Elefanten gegeben hat. Und ich glaube, dass diese Ankündigung von Lars Ricken, dass es die so in dieser Form nicht mehr geben wird, in erster Linie zum Ausdruck bringen sollte, ey, wir bei Borussia Dortmund, wir müssen gerade in der Führungsebene zukünftig etwas zielgerichteter arbeiten. Und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt, wir müssen geräuschloser arbeiten.
Denn ja, genau.
Das war ja das große Problem. Also, was ist tatsächlich über diese Elefantenrunde alles geschrieben, geredet worden? Die Konfliktlinien innerhalb der Führung wurden an den entlang der einzelnen Personen, der Teilnehmer festgemacht. Und das darf es einfach nicht mehr geben. Und ich glaube, Lars Ricken ist derzeit auch, sagen wir mal, recht stark darum bemüht, eigenes Profil zu gewinnen. Ne?
Ja.
Das kam für mich da so ein bisschen durch oder schimmerte da so ein bisschen durch.
Ja, und in den letzten Jahren, also ich weiß es noch genau, eben bei Edin Terzic hat man eben, als es so nicht klar war, macht man weiter, macht man nicht weiter, hat man immer gesagt, naja, wir haben ja diese Elefantenrunde kurz vor Weihnachten, da wird dann die Entscheidung so mehr oder weniger fallen. Also hat man sozusagen den Fokus noch mehr drauf gelenkt. Und für uns Medien war das natürlich dann immer ein gefundenes Fressen, das war ja auch klar. Aber Fakt ist, glaube ich, die Gespräche und die Runden wird es auch, wenn auch nicht mehr in der Masse an Teilnehmern auch weiterhin geben, nur haben sie sozusagen die Begrifflichkeit gestrichen, das hat Lars Ricken gemacht, eben um, du hast es schon gesagt,
genau.
In Zukunft da ein bisschen nicht so viel Fokus drauf zu richten, nicht das Scheinwerferlicht noch mehr erstrahlen zu lassen auf diese Elefantenrunde und einfach ein bisschen geräuschloser zu arbeiten.
Genau, und man muss natürlich auch gucken, und dessen wird sich gerade auch Lars Ricken sehr bewusst sein, dass logischerweise die Saison ist so wenig zufriedenstellend, zumindest in der Bundesliga bislang verlaufen, dass natürlich auch im Sommer, könnte ich mir vorstellen, Tabula Rasa angestellt wird, gilt nicht nur für die Zusammensetzung der Mannschaft, im Hinblick auf die weitere Ausrichtung der Mannschaft, sondern das gilt ja auch im Hinblick auf, sagen wir mal, eine Überprüfung der Effektivität der sportlichen Leitung von Borussia Dortmund. Machen wir uns da gar nichts vor. Wie übrigens Gerd Schröder mal in einer Elefantenrunde gesagt hat, um noch einmal den Bogen zurück zur Bundestagswahl, wenn auch zu einer längst vergangenen zu schlagen. Aber Es ist doch ganz klar, die Situation ist so, dass die Unzufriedenheit nach wie vor sehr, sehr groß ist. Daran wird jetzt auch ein 6:0 über Union Berlin nichts mehr ändern. Oder das alleine wird das nicht ändern können. Die Unzufriedenheit ist groß und natürlich fragt man sich, wie geht es denn tatsächlich weiter? Sebastian Kehl hat einen neuen Vertrag im Januar bekommen, aber ist das jetzt ein Freifahrtschein, um zu sagen, ja, der wird auch im Hinblick auf die kommenden Jahre die Verantwortung beim BVB treffen? Ich glaube, ist sehr, sehr früh, um das jetzt schon zu beurteilen. Und natürlich wird auch die Rolle von Lars Ricken in dieser, das muss man ihm ja auch zugutehalten, dem Lars Ricken, in dieser sehr, sehr schwierigen Konstellation, die da zusammengezimmert worden ist von Aki Watzke mit diesen unterschiedlichen Charakteren. Da wird man auch schauen, wie schlägt er sich da. Also Ricken ist auch darum bemüht, und das ist auch richtig so, da die Abläufe zu optimieren. Und er hat ja in einem Punkt völlig recht, die entscheidenden Personen, die sich da im Alltag, wenn es jetzt nicht gerade um große Investitionen in die Mannschaft geht, dann muss man natürlich auch logischerweise die Meinung von Watzke dazu hören. Aber wenn es jetzt um konkrete Belange der Mannschaft geht, dann sind die entscheidenden Positionen, die ihre Köpfe zusammenstecken müssen, Ricken, Kehl und vor allem der Trainer. Also meiner Ansicht nach, dafür brauche ich dann nicht unbedingt Hans-Joachim Watzke als Vorsitzender der Geschäftsführung, der auch relativ weit weg mittlerweile von der Mannschaft ist. Und dazu brauche ich auch nicht unbedingt einen externen Berater, der jetzt vielleicht zu den Spielen eingeflogen wird und dann ab und zu mal an einer sogenannten Elefantenrunde teilnimmt. Ja. Du musst das verschlanken, du musst zielgerichteter arbeiten und vor allen Dingen, du musst diese ganzen Nebengeräusche, die diese Elefantenrunde natürlich produziert hat, die musst du schon irgendwo eindämmen.
Ja, so ist es. Ja, Olli, ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr schließen wir auch unsere heutige Elefantenrunde der Dortmund-Woche, oder? Was meinst du?
Ja, genau.
Mit uns beiden Elefanten. Übrigens noch Grüße muss ich ausrichten, Olli, von Philipp. Oh. Schöne Grüße natürlich da auch zurück. Und zwar, Olli, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war oder vor zwei Wochen, hatten wir über die Stadionwurst des VfL Bochum gesprochen. Und Philipp hatte mir dann über Instagram, fand ich sehr, sehr lustig, eine Rechnung geschickt. Hat natürlich den Preis und die ganzen Daten clevererweise geschwärzt. Von der Fleischerei Dönninghaus. Also, Olli, ich würde sagen, du kannst da Provision abkassieren.
Ehrlich? Och, ja, das freut mich. Weil ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Das muss ich tatsächlich sagen. Ich sag das auch deshalb, weil ich will jetzt wirklich nicht weiter Werbung für Dönninghaus machen, obwohl ich. Ja, okay, zwangsläufig. Ich sage, die Wurst schmeckt mir halt sehr, sehr gut. Und ich mag halt, es hat einen speziellen Hintergrund. Du hast in vielen deutschen Stadien, hast du mittlerweile, du hast Groß-Caterer, die da für das Essen sorgen. Das ist manchmal vielleicht auch logistisch nicht anders zu lösen, kann sein, da bin ich kein Fachmann, aber ich mag es immer, wenn, sagen wir mal, ein ortsansässiges Unternehmen, eine ortsansässige Fleischerei beispielsweise dann auch für sowas sorgt wie für die Bratwurst oder für die Currywurst. Deshalb freue ich mich unter anderem darauf, dass ich am Dienstag, ja ist ja schon morgen, nach Bielefeld auf die Alm fahre, DFB-Pokal, Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, Viertelfinale, ja, vielleicht gibt es eine kleine Pokalsensation, weil die Alm gehört auch noch zu den Stadien, wo eine örtliche Fleischerei eine sehr leckere Bratwurst produziert und dort verkauft. Und die werde ich mir auch gönnen.
Sehr schön, dann lass es dir schmecken, Olli. Ich bin morgen beim FC Köln Karnevalssitzung, der Spieler auch sehr, sehr lustig. Ich berichte nächste Woche.
Da bin ich sehr gespannt, weil nächste Woche müssen wir mal schauen, wann wir die aufzeichnen, die Dortmund-Woche. Für dich wird es ja dann ja auch wieder schwierig. Ne? Am Montag soll ja im Rheinland was los sein. Ne?
Ja, Rosenmontag in Köln geht nicht, aber ist natürlich für uns kein Grund, das ausfallen zu lassen. Die Dortmunder spielen ja schon gegen St. Pauli am Samstag. Das heißt, versuchen Sie uns davor einzurichten, Samstagabend, Samstagnacht, Sonntag, wie auch immer. Ihr hört uns nächsten Montag, das ist sicher. Und dann würde ich sagen, Olli, dir erstmal viel Spaß auf der Alm und
danke
euch
und
nächste Woche.
Einen kleinen Appetitmacher, keine Angst, ich fange nicht wieder mit irgendwelchen Bratwürsten an, schon mal im Hinblick auf die kommende Ausgabe, dann werden wir hier auch exklusiv verraten, in welchem Kostüm Manni Sedlbauer in dieser Session, sagt man, glaube ich, geht. Ne?
Yes, so machen wir es. Also, macht euch eine schöne Woche.
Bis dann, macht's gut. Ciao.